Erhard Schüttpelz, Tag der Befreiung, veröffentlicht am 27. April 2025. Erstens. Am 8. Mai 1985 hielt der Bundespräsident Richard von Weizsäcker eine Rede im Deutschen Bundestag, in der er den 8. Mai 1945 einen Tag der Befreiung nannte. Aus unterschiedlichen Gründen fehlte an den Rändern des Plenarsaals eine ganze Reihe von Parlamentariern. CSU-Abgeordnete waren vorsorglich ferngeblieben, weil sie die Formulierung der Befreiung fürchteten, und Abgeordnete der Grünen waren nach Auschwitz gereist, um an die deutsche Geschichte zu erinnern. Die Rede war von einem Team des Bundespräsidenten über Monate hin vorbereitet worden. Das Ergebnis war ein Text, der beim Nachlesen heute nur Enttäuschung auslösen kann, weil er die widersprüchlichen Wünsche damaliger Politiker berücksichtigte. Weizsäckers Vortrag am 8. Mai 1985 wird heute als offizieller Beginn und als erste staatstragende Demonstration einer deutschen Erinnerungskultur betrachtet, die nach ihrer Durchsetzung weltweit Beachtung fand und sich nach Meinung vieler Beobachter inzwischen in einer Krise befindet. In der Diagnose dieser Krise gibt es keinen Konsens. Und es wird aller Voraussicht nach keinen geben können, zu unversöhnlich sind die Positionen. Mit diesen Unversöhnlichkeiten und Polarisierungen sind wir in die Epoche vor Weizsäckers Rede zurückgekehrt, denn auch diese zeichneten sich durch inkompatible Versionen und polemische Abgrenzungen aus. Die Erinnerung an den 8. Mai 1945 war immer umstritten geblieben. Erst Weizsäckers Rede wurde die Kraft zugeschrieben, einen Konsens zu formulieren, der die Antagonismen der Generationen und der politischen Parteienlandschaft überbrückte und auch jene mit einbezog, die am 8. Mai 1985 vorsorglich fehlten. Damit ist es jetzt vorbei, denn im Bundestag sitzt eine Fraktion, die Positionen vertritt, die vor der Rede Weizsäckers insbesondere in der CDU-CSU gang und gäbe gewesen waren, aber seit 1985 als Position der Ewiggestrigen verachtet wurden. 80 Jahre nach Kriegsende befinden wir uns in einer unvorhergesehenen Situation. Die Ewiggestrigen haben überlebt, und zwar in einer solchen Zahl, dass sie schon bald ihre eigenen geschichtsrevisionistischen Veranstaltungen zum 8. Mai abhalten könnten, so wie sie auch eigene Buchmessen, politische Fortbildungen und Beratungstreffen zur ethnischen Säuberung der deutschen Bevölkerung veranstalten. Der Bundestag ist für eine Rede zum 8. Mai zu einem problematischen Ort geworden. Es wäre zu viel verlangt, von einer Rede, die vor 40 Jahren gehalten wurde, Aufschluss über die Gegenwart zu erwarten. 1985 waren 40 Jahre seit Kriegsende vergangen und dieses Jahr werden am 8. Mai wiederum 40 Jahre danach vergangen sein. Wie sich nachlesen lässt, stellt die Rede von 1985 an prominenter Stelle die Frage nach den kommenden 40 Jahren, die erst am 8. Mai 2025 vergangen sein werden. Das geschieht in biblischen Gleichnissen, durch eine unverhohlene Aneignung der hebräischen Bibel für eine nationale und der Form nach christliche Allegorie. Richard von Weizsäcker beschwört Moses, der das gelobte Land der wiedererlangten Souveränität und Vereinigung Deutschlands von Ferne erscheinen sieht. Nur von Ferne und erst in 40 Jahren. Und er erinnert an das Buch der Richter, in dem konstatiert wird, dass ein politischer Lernprozess der politischen Theologie in Palästina der Richterzeit, der politischen Erfahrung der Kriegsgeneration in Deutschland nach 40 Jahren auch wieder vergessen sein kann. Es ist kaum vorstellbar, dass die Rede des Bundespräsidenten am 8. Mai 2025 nicht auf diese doppelte Steilvorlage für die Nachgeborenen eingehen wird. Ich befinde mich beim Schreiben des vorliegenden Textes im Vorhof und in der Nachhut dieser Anrede. Es hat keinen Sinn, einer Rede des jetzigen Bundespräsidenten vorzugreifen. Das könnte dieser Text nicht selbst, wenn er es wollte. Ich stelle die Frage nach Alternativen: der Anredeform, der Erinnerung und der Positionsbestimmung. Und wenn diese Alternativen nicht verwirklicht wurden und auch dieses Jahr nicht verwirklicht werden, sind ihre Antworten möglicherweise weder von 1985 noch von 1945, ja, nicht einmal von heute. Zweitens. Die Rede am 8. Mai 1985 begann folgendermaßen: Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle. Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer Abhängigkeit, Teilung, neue Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen. Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe allein finden. Schonung unserer Gefühle durch uns selbst oder durch andere hilft nicht weiter. Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit so gut wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang. Es war schwer, sich alsbald klar zu orientieren. Ungewissheit erfüllte das Land. Die militärische Kapitulation war bedingungslos. Unser Schicksal lag in der Hand der Feinde. Die Vergangenheit war furchtbar gewesen, zumal auch für viele dieser Feinde. Würden sie uns nun nicht vielfach entgelten lassen, was wir ihnen angetan hatten? Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Erschöpfung, Ratlosigkeit und neue Sorgen kennzeichneten die Gefühle der meisten. Würde man noch eigene Angehörige finden? Hatte ein Neuaufbau in diesen Ruinen überhaupt Sinn? Der Blick ging zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit und nach vorn in eine ungewisse, dunkle Zukunft. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. Soweit Weizsäcker. Der Tag der Befreiung dämmerte nur hier, am Anfang der Rede. Das Motiv der Befreiung erschien in der Rede nicht noch einmal, obwohl das Gefühl einem sagt, das Ende eines Irrweges würde in der Rede danach entfaltet oder mehrfach variiert. Das ist nicht der Fall. Die Befreiung geschah gleich zu Beginn und ohne große Vermittlung. Wir alle sind gefordert, gebt euch einen Ruck. Die Prämisse ist klar, Richard von Weizsäcker spricht pro domo, nur zu den Deutschen deutscher Nation. Wir begehen diesen Tag unter uns und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe allein finden. Diese Prämisse muss man nicht teilen. Ich kann sie meinerseits nicht nachvollziehen. Wäre es nicht besser, die Maßstäbe außerhalb der deutschen Nation zu suchen? Haben wir sie überhaupt jemals allein gefunden? Haben wir sie überhaupt finden können? Das Ende des Weltkriegs geschah schließlich nicht uns allein. Die Zeit dieser Rede schrumpft und expandiert mit dem einen kunstvollen Satz, und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag, aus Tagen wurden Jahre, 40 Jahre, 40 Jahrestage. Aber auch die Tage des Jahres 1985 wurden von Tag zu Tag klarer. Und einige andere Politiker, darunter Helmut Schmidt und Helmut Kohl, waren Weizsäcker zuvor gekommen, als sie ihrerseits den 8.5. zum Tag der Befreiung erklärten. Inhalt der Rede Weizsäckers war daher eher eine offizielle Ernennung als eine neue Aussage. Und daher der abrupte Duktus und der Sprung zum Resultat. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was heute gilt. Wie die Sekundärliteratur gebührend herausgestellt hat, gibt es nichts in Weizsäckers Rede, das nicht zum eingespielten Repertoire der westdeutschen Gedenkreden gehört hatte. Eigentlich hat der Gründungsakt der Erinnerungskultur diesem Repertoire kein neues Motiv hinzugefügt. Das ist von heute aus gesehen bedauerlich. Wenn die Rede Richard von Weizsäckers die offizielle Anerkennung der Erinnerungskultur bedeutete, die Aufhebung der jahrzehntelangen Verdrängung der Verbrechen, die das Deutsche Reich und das deutsche Volk verübt hatten, was schleppte sie in diesem Moment mit sich? Einen großen Teil der Lebenslügen, die uns heute wieder zum Verhängnis werden. Cornelia Siebeck hat diese Elemente wie folgt zusammengefasst. Die Rede von einem zutiefst ambivalenten deutschen Datum, das ist zwar nicht zu feiern, retrospektiv jedoch als Tag der Befreiung zu werten gelte, die Ursächlichkeit des 30. Januar 1933 für den 8. Mai 1945 und darauf folgendes deutsches Leid. Ein bei Weizsäcker relativ ausdifferenzierter, aber dennoch nivellierender Opfer- und Leidensbegriff. Ein hitlerzentriertes, in seiner Engführung auf wenige Deutsche, weit hinter dem damaligen historischen Kenntnisstand und wohl auch hinter dem Wissen der Zeitzeugen zurückbleibenden Täterkonzept. Das Bild einer gutwillig zum Bösen verführten Bevölkerung bei gleichzeitigem Eingeständnis breiter Mitwisserschaft. Die Zurückweisung von Kollektivschuld und Büßerhemd bei gleichzeitiger Forderung nach einer wahrhaftigen öffentlichen Auseinandersetzung und einer individuellen Gewissensprüfung im Stillen. Die Chance zur Demokratie, die in der Bundesrepublik erfolgreich genutzt worden sei, schließlich allerlei normative Aufträge, die den Deutschen aus ihrer Vergangenheit erwüchsen, keines dieser historischen Argumentationsmuster stammt originär von Weizsäcker. Soweit Cornelia Siebeck. Die ganze deutsche Verdrängungsmaschinerie mit ihren Widersprüchen. Es waren nur wenige, es war nur Hitler, aber viele wussten Bescheid. Aber diese waren verführt. Sie wurden schuldig. Aber das kann niemand so gut beurteilen wie sie selbst. Nur das individuelle Gewissen darf sich der Schuldfrage stellen. Eine Anklage von Kollektiven hat keinen Sinn, weil es eine Kollektivschuld nicht gibt. Daher darf ein individuelles Gewissen auch kein anderes individuelles Gewissen anklagen, denn auch dieses muss sein Gewissen mit Gott abmachen und seinen Frieden mit Gott finden dürfen, und dabei kann niemand helfen, außer Gott. So hatten protestantische Theologen seit Kriegsende argumentiert und aus dieser Überzeugung heraus Kriegsverbrecherprozesse jahrzehntelang bekämpft und verhindert. Weizsäckers Rede enthielt auch die übliche Vermischung von Opfern und Tätern. Das ganze deutsche Volk war zum Opfer des NS-Regimes geworden. Denn kurz vor seinem Tod verfügte Hitler, dass die Deutschen nicht fähig und daher auch nicht geeignet seien, im sozialdarwinistischen Kampf ums Dasein zu überleben oder zu siegen. Das deutsche Volk möge zugrunde gehen, wenn er zugrunde gehe. Auch diese Tatsache, wie sie denn eine gesicherte Tatsache und nicht auf den notorisch zuverlässigen Zeitzeugen Albert Speer zurückzuführen wäre, die bis Kriegsende unbekannt war und daher zwar historisch beglaubigt, aber für den 8. Mai 1945 eigentlich irrelevant ist, wird von Weizsäcker sorgfältig als Entlastungsfaktor verzeichnet. Und in der Tat, wäre das nicht Grund genug, den 8. Mai als Tag der Befreiung und als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, dass sich der Führer von seinem Volk oder von uns abgewandt hatte? Aber wie kann man überhaupt auf den Gedanken kommen, das testamentarische Votum des Führers sei für unsere Befreiung mitentscheidend gewesen? Weil wir Deutsche durch diese Autorisierung das ultimative Opfer seiner Taten geworden sind? So viel posthumer Double Bind bleibt auch in Weizsäckers Version vor allem eins, auf groteske Weise hitlergläubig. Drittens. Die Rede vom Tag der Befreiung gehörte schon vorher zur Topik der deutschen Gedenkreden, nur nicht in Westdeutschland. Weizsäckers Rede gründete in einer bewussten Ausblendung der ostdeutschen Tradition des Antifaschismus. Darauf deutet insbesondere die Formulierung, es gebe wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen, denn genau das war der Kern der ostdeutschen Gedenkveranstaltungen. Es genügte diese Anspielung. Alle Parlamentarier wussten, dass es seit 1945 bereits einen anderen offiziellen Tag der Befreiung gab, und das war der sowjetische Tag der Befreiung der Welt vom Faschismus. Eigentlich der 9. Mai, weil die endgültige sowjetische Unterschrift zur Kapitulation der deutschen Heeresleitung aufgrund der Zeitzonen erst am 9. Mai erfolgte. Dieser Tag der Befreiung wurde bis 1967 auch von der DDR als Feiertag am 8. Mai mitorganisiert, einem Land, das sich nicht in der Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches sah und daher die sowjetische Befreiung als Sieg des eigenen politischen Programms mitfeiern durfte. Die Formen der kritischen Dissidenz im Westen wie im Osten hatten damals einen ausgesprochen protestantischen Charakter. In verwandten Milieus trafen sich, von der Stasi observiert, Friedens- und Abrüstungsinitiativen, die im Schatten der Nachrüstung eine Verbindung der Solidarität zwischen Ost und West stiften wollten. Es war einiges in Bewegung geraten. Auch die Bekehrung der CDU-CSU von ihrer 40-jährigen Verdrängung und Verleugnung deutscher Verbrechen zur Mannhaftigkeit der Erinnerungskultur war längst überfällig und wartete nur auf einen geeigneten Protagonisten. Richard von Weizsäckers Formel vom Tag der Befreiung bejaht eine Formulierung, die ihm früher nie in den Sinn gekommen wäre. Schon deshalb, weil seine Parteigenossen dieser Benennung seit Gründung der Bundesrepublik mit aggressiver Abwehr begegnet waren. Auch Weizsäcker selbst hatte am gleichen Ort entsprechende Reden zur Abwehr der Befreiung gehalten, etwa 15 Jahre früher, kurz nach seinem Eintritt als Abgeordneter in den Bundestag 1970. 15 Jahre später existierte diese Abwehr nicht mehr und die BRD konnte sich den antifaschistischen Tag der Befreiung selbst auf die Fahnen schreiben. Erstaunlich spät, sollte man meinen. Der 8. Mai hätte schließlich auch jedes Jahr als Tag der Verfassung gefeiert werden können. Immerhin beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz bewusst am 8. Mai 1949. Aber der 8. Mai stellte die Souveränitätsfrage, nämlich die ihres Verlustes und der Spaltung in zwei deutsche Staaten. Der Beschluss des Grundgesetzes konnte diese Frage nicht beantworten, denn er hatte die Spaltung mitbegründet. Das Verhältnis zwischen Tag der Verfassung und Tag des Kriegsendes bleibt bis heute notorisch unklar. Über 40 Jahre schwankte die Benennung zwischen Tag der Kapitulation und Tag der Befreiung, zuerst zwischen Ost- und Westdeutschland, dann in Westdeutschland selbst. Der Zwiespalt wurde als Alternative aufgerufen. Kapitulation oder Befreiung? Oder die Ambivalenz wurde zum Motto des Tages erklärt: Tag der Befreiung und der Niederlage. Die Mission der Rede Weizsäckers bestand darin, diese Zwiespältigkeit aufzugreifen und sie durch den Tag der Befreiung aufzulösen, aber so, dass diese Befreiung als Triumph der Westbindung erscheint und nicht als eine Parole des Ostens. Die Kommunisten bleiben auch in Weizsäckers Rede die letztgenannte Opfergruppe, ganz unten in der Hierarchie, kurz bevor wir alle zu Opfern Hitlers erklärt werden. Eine Anagnorisis, ein Moment dramatischer Wiedererkennung zwischen Ost und West, erscheint im Nachhinein als möglich und sogar notwendig angesichts der identisch scheinenden Formulierung vom Tag der Befreiung. Auch die etwas sperrige Qualifizierung von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft scheint ganz nahe an der DDR, auch wenn die Formulierung drüben vielleicht gelautet hätte von der menschenverachtenden Gewaltherrschaft des nationalsozialistischen Systems. Hätte man nicht zusammen feiern können? Das war selbstverständlich ausgeschlossen. Im Gegenteil. Der Tag der Befreiung, West, war 1985 ein Ereignis, das den Tag der Befreiung, Ost, endgültig neutralisierte. Und das war auch Sinn der Übung. Wie war das möglich? Die Antwort findet man nicht in Weizsäckers Rede und sie findet sich nicht einmal in den Ereignissen des Jahres 1985, auf die in der Rede angespielt wird. Drei Tage zuvor und nach langer Planung hatten Ronald Reagan und Helmut Kohl am selben Tag Kränze in der Gedenkstätte des KZ Bergen-Belsen und in der Kriegsgräberstätte Bitburg-Kolmeshöhe niedergelegt, in der auch 59 Mitglieder der Waffen-SS begraben liegen. Die Antwort liegt in jenem überwältigenden Medienspektakel von 1979, das die Verdrängung der deutschen Verbrechen und Kriegsverbrechen so wirksam durchbrochen hatte, dass seit dieser Zeit Filme, Autobiografien, Bücher, Zeitschriften zur NS-Zeit und zur Ermordung der Juden Europas einen stabilen Anteil an allen populären deutschen Medien bilden. Es war die Fernsehserie Holocaust gewesen, die den Erinnerungsboom ausgelöst hatte, auf den Weizsäcker reagierte. Es war unter der Würde eines Bundespräsidenten, auf eine solche Trivialität einzugehen. Für die Bestimmung der Himmelsrichtungen war es dennoch entscheidend. Die Aufhebung der Verdrängung war von Westen gekommen. Die Permanenz dieser Aufhebung schien daher ebenfalls aus dem Westen gekommen zu sein. Ein Anspruch des Westens an Deutschland. Der Westen war transatlantisch. Er verhieß Transzendenz. Der Tag der Befreiung, Ost, hingegen zweifelte im gleichen Jahr an sich selbst und an seiner Ostbindung. Zum 40. Jahrestag der Befreiung gab es 1985 größere Feiern als sonst. Von Seiten der evangelischen Kirche in der DDR erhoben sich mehrere radikale, dissidente Stimmen, die aus dem Einheitschor des Lobs für die sowjetische Befreiung und Besatzung herausfielen und an die Gewalt der ersten Besatzungszeit erinnerten. Wenn man die Reden von 1985 vergleicht, kommt man zu einem doppelten Wendepunkt. Während die Anerkennung des Tags der Befreiung durch die Alliierten 1985 im Westen ein neuer Beweis der Westbindung geworden war, bildete der öffentlich vorgetragene Zweifel an der Formel vom Tag der Befreiung durch die Sowjetunion im Osten die Speerspitze einer in öffentlichen Feiern artikulierbaren Dissidenz. An keinem Punkt ihrer Geschichte hätten BRD und DDR den 8. Mai gemeinsam feiern können. Und 1985 am allerwenigsten, als sie die Formel vom Tag der Befreiung endlich gemeinsam hatten. Ein erwartbares, aber in den Details auch ein erstaunliches Ergebnis. Vielleicht wies es in die Zukunft. Der im Westen neu erfundene Tag der Befreiung hatte keine Gemeinsamkeit mit dem des Ostens. Und als Tag der Befreiung im Osten wieder zum Tag der Kapitulation und der Niederlage wurde, waren es gleich mehrere Niederlagen, an die er erinnerte. Kriegsende, Besatzung, Spaltung Deutschlands, real existierender Sozialismus, untergegangener Staat, 40 Jahre fehlender Freiheit, 40 Jahre Verlust, anschließende Deklassierung. Nach 1989 war der Tag der Befreiung im Osten endgültig zum Tag der sowjetischen Unterwerfung geworden. Schlimmer noch, der offiziell verordnete Antifaschismus war ein Teil des Zwangsapparats der Partei gewesen, 40 Jahre lang. Dieser Zwangsapparat hatte abgedankt. Was bedeutete Antifaschismus jetzt und was konnte staatlich verordneter Antifaschismus jetzt bewirken? Die neue Erinnerungskultur kam aus dem Westen und übernahm die Gedenkstätten mit moralischer und historiografischer Überlegenheit. Die neue staatlich organisierte Kontinuität von Antifaschismus und Antifaschismus konnte einer wachsenden Minderheit ebenso verdächtig erscheinen wie die neue Gestalt ihrer politischen und kulturellen Diskontinuität. Viertens. Es wird Zeit, die Perspektiven eines solchen Systemvergleichs zu verschieben. Der bundesdeutsche Konsens von 1985 greift nicht mehr. Zum einen entstand die westdeutsche Erinnerungskultur nur zum Teil durch eine Aufhebung der Verdrängung deutscher Verbrechen. Zu einem anderen Teil war sie ein kunstvoller Kompromiss, der wesentliche apologetische Motive der Verdrängung mit sich schleppte. Die Rede Weizsäckers erschien damals als ein Befreiungsschlag. Heute liest man sie wieder und findet nur noch den Kompromiss und die Verlogenheit der Nachkriegszeit. Mit Mühe und Not wurden im anschließenden Historikerstreit noch sehr viel tiefgreifende apologetische Motive abgewehrt, die darauf hinausliefen, den Nationalsozialismus geschichtsphilosophisch als Teil eines europäischen Bürgerkriegs zu verstehen und das Weltbild der Ewiggestrigen zu rechtfertigen. Auch das Stichwort vom Bürgerkrieg findet sich bereits in Weizsäckers Rede, und zwar ganz affirmativ auf Michael Stürmer bezogen. Der Historikerstreit hat zur historischen Forschung nichts beigetragen. Aber an den Formulierungen, mit denen er entschieden wurde, haben die Historiker bis heute schwer zu schlucken. Und zwar vor allem deshalb, weil sich das Verhältnis von Erinnerung und Geschichte in den letzten 40 Jahren radikal gewandelt hat. Anfang der 1980er wurde die Geschichtswissenschaft durch die Erinnerung der Zeitzeugen herausgefordert. Und sie war zum Teil auch überfordert. Wie sollte man historisch arbeiten, wenn die Erfahrungen der Opfer Teil der historischen Forschung sind? Wenn die historischen Darstellungsformen dafür nicht geschaffen sind? Heute fehlen diese Formen nicht mehr. Im Gegenteil. Heute ist die Erinnerungskultur durch die Geschichtswissenschaft überfordert. Die Historiker haben 40 Jahre weiter gearbeitet und sie sind dabei durch Generationen der Verfeinerung und der Revision gegangen. Sie haben alle Ansprüche von damals an eine Vermittlung zwischen persönlicher Erfahrungswelt und historisch-kritischer Überlieferung eingelöst. Die Erinnerungskultur hinkt mittlerweile gewaltig hinterher und es macht den Anschein, als könne sie mit der Geschichtswissenschaft nur noch dort kooperieren, wo sie ganz selektiv vorgeht, und zwar indem sie fast alles ignoriert, was die Historiker untereinander diskutieren. Der sogenannte Historikerstreit 2.0 war vor allem ein gescheitertes Experiment der Vermittlung. Es wurde so getan, als könne eine Diskussion und eine weitgehend kenntnisfreie Denunziation postkolonialer Theorie darüber entscheiden, was historisch darzustellen und begrifflich zu bewältigen sei. Die Anliegen der Historiker gingen dabei sang- und klanglos unter, sobald sie versuchten, die Stichwörter der Erinnerungskultur durch Stichwörter zu ergänzen, die aus der historischen Forschung stammten und nicht aus den Kompromissen der Nachkriegszeit. Ein Beispiel soll an dieser Stelle als Beleg genügen. In der breiteren Öffentlichkeit wird immer noch so getan, als ginge es beim Thema Nationalsozialismus und Kolonialismus vor allem darum, den Kolonialismus des wilhelminischen Deutschland bis 1914 mit den mörderischen Zielen und Mitteln der nationalsozialistischen Außenpolitik ab 1933 oder 1939 zu vergleichen. Diese Art Vergleich, egal wie laut oder leise er vorgetragen wird, erzeugt in der historischen Forschung mittlerweile kaum mehr als ein Achselzucken, denn er lenkt von der Tatsache ab, dass das Thema Kolonialismus und Nationalsozialismus erst einmal keinen Vergleich zwischen unterschiedlichen Perioden der deutschen Außenpolitik aufruft, sondern direkt ins Zentrum führt zum Kolonialismus, Rassismus und Imperialismus, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs im menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und ihres Judenmordes eskalierten. In den vergangenen 40 Jahren sind die Strukturen und Ereignisse des nationalsozialistischen Kolonialismus, Rassismus und Imperialismus sehr viel gründlicher erforscht worden, bis in alle Einzelheiten. Man weiß mehr über die Pläne der Landnahme, die geplanten und verwirklichten Umsiedlungen, die kolonialen Wehrdorfkonzepte, die Planung und Verwirklichung des Verhungernlassens entlang einer vorab definierten Grenze, die imperialistischen Visionen einer rassistischen und kolonialistischen Germanisierung aller eroberten Territorien und ihr Scheitern am Widerstand der Zivilbevölkerung, zuerst und insbesondere der polnischen, und das Scheitern der weiteren Ansiedlung am Widerstand der Partisanen der im Osten besetzten Länder. Die entsprechenden deutschen Konzepte einer kolonialen Landnahme waren zum Teil am Ende des Ersten Weltkriegs entstanden, zusammen mit dem Separatfrieden von Brest-Litowsk, als es für ein Dreivierteljahr so schien, als stünde der Osten Europas dem Deutschen Reich zur freien kolonialen Verfügung. Auch das war Teil des nationalsozialistischen Kolonialrevisionismus. Die Weltkriegsziele der Ostkolonisation, deren Zeitfenster im Ersten Weltkrieg in Reichweite zu rücken schien, im Zweiten zu verwirklichen. Eine besondere Sparte deutscher Kolonisierungskonzepte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise beim Kampf der Kolonialmächte gegen Aufstände und Entkolonisierungsbewegungen weiterverwendet, unter anderem in Gestalt von Wehrdörfern und toten Zonen, von Franzosen in Algerien, Briten in Kenia und den USA in Vietnam. Die Befreier konnten sich von ihrem eigenen Imperialismus noch lange nicht befreien. Am 8. Mai 1945, zur Feier des Kriegsendes, das von Algerien mit einem Auftrag der eigenen Befreiung vom Kolonialismus gleichgesetzt worden war, begann in Guelmah, Sétif und Kerata der jahrzehntelange algerische Kampf gegen den französischen Kolonialismus. Allein in den ersten Wochen wurden Zehntausende Algerier getötet. Wie kann man angesichts einer solchen in alle Richtungen ausgreifenden Überlieferungslage noch so tun, als habe der deutsche Kolonialismus 1914 ein Ende gefunden und könne nur durch einen konzeptuellen und zeitlichen Hiatus mit den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs verglichen werden? Kein Wunder, dass die Ergebnisse eines solchen Vergleichs zwischen zwei Zeitkapseln und ihren Herrschaftsformen ebenso irrational wie unverbindlich wirken müssen. Es ist mehr als erstaunlich, in welcher Vehemenz genau diese Art von Gleichsetzung beschworen und zugleich verworfen wird und mit welcher Leidenschaft man von ihm prinzipielle Aufschlüsse über Begriffe wie Genozid, Rassismus und Antisemitismus und über einen prinzipiellen Unterschied von kolonialer und nichtkolonialer Gewalt erwartet, als wären wir noch in den 1960er Jahren, als man die Erforschung des NS-Imperialismus polnischen und DDR-Historikern überließ und bei dieser Gelegenheit die Unzulänglichkeit der marxistischen Imperialismustheorien zu bemängeln. Warum wird der 8. Mai 1945 nicht als der Tag anerkannt, an dem die globale Entkolonisierung begann? Als erster Tag der Befreiung vom Kolonialismus und zugleich letzter Tag der Befreiung vom deutschen Imperialismus und Kolonialismus. Nicht nur in Algerien war das der Fall. Wäre das alles falsch? Aber für wen? Im Übrigen gliedert sich der große Erinnerungsschub, den die Fernsehausstrahlung von Holocaust 1979 auslöste, in eine solche multidirektionale Überlieferung ein. Die Produzenten der Fernsehserie waren auch die Produzenten der Fernsehserie Roots über eine afroamerikanische Familie im 18. Jahrhundert gewesen. Und Holocaust hatte eine ganze Reihe von Strukturelementen von Roots übernommen. Das Stationendrama, das Familiendrama und die Middle Passage, die hier zur Deportation geworden war. Vor allem aber die äußere und innere Spannung zwischen Verwandtschaft und aufgekündigter Verwandtschaft. Ein Sklave ist eine Person ohne Verwandtschaft, schrieb Franz Bermann Steiner, nachdem Deutsche alle seine Verwandten umgebracht hatten. Sein Freund H.G. Adler schrieb kurz danach eine Soziologie der nationalsozialistischen Staatssklaverei am Beispiel der Zwangsgemeinschaft im Lager Theresienstadt. Sklaverei war ein ständiger Diskussionsgegenstand der frühen autobiografischen Literatur zur Shoah. Man kann einwenden, dass die Serie der Serien von Roots und Holocaust damals nicht öffentlich diskutiert wurde und wenn, dann nur in kulturkritischer Absicht. Jemand müsste die Rezeptionsgeschichte einmal genauer analysieren. Doch selbst dann bliebe der Umstand bestehen, dass der Erfolg von Roots eine Blaupause für die Inszenierung des Holocaust in Holocaust lieferte. Selbst wenn Holocaust und Roots 1979 keine multidirektionale Diskussion auslösten, so bleibt die Serie Holocaust mitsamt ihrer phänomenalen Verschiebung der deutschen Öffentlichkeit das Ergebnis einer filmproduzentisch praktizierten und kommerziell erfolgreichen Multidirektionalität und ihrer damaligen doppelten Anamnese mit befreiender Wirkung. Was genau war es an Roots, was den Durchbruch der deutschen Erinnerungskultur ermöglichte? Bin ich wirklich der Erste, der diese Frage stellt? Wie kann das sein? Die Selbstbespiegelung der Deutschen im 8. Mai hat ihre eigene Endlosigkeit nur deshalb, weil die Spiegel so aufgestellt wurden, dass sie sich innerhalb ihrer Scheuklappen endlos weiterspiegeln konnten, ohne dass inhaltlich etwas dazu käme, außer einer weiteren Seitenvertauschung und zunehmenden Abdunkelung der Ecken. Es ist immer dieselbe Verdunklung der kollektiven Schuld und dieselbe Vertauschung von Opfern und Tätern. Neue Motive tauchen erst auf, wenn man die Projektionen verlässt, mit denen sich die Deutschen über ihre Spiegel beugen. Beginnen wir der Einfachheit halber beim Stichwort vom Tag der Befreiung. Wenn man heute, 80 Jahre später, 40 Jahre nach der Rede von Weizsäckers, den 8. Mai 1945 einen Tag der Befreiung nennt, dann sollte man so konkret wie möglich zurückfragen, wer hier eigentlich wen befreite. Das tat Richter von Weizsäcker nicht, weder hier noch anderswo in seiner Rede. Seine Rede richtete sich an die Deutschen und die deutsche Nation und daher verdrängte sie auf gekonnte Weise die historischen Tatsachen des Jahres 1945. Wie so viele Redner davor und danach, die glaubten, wir müssten den Tag unter uns abmachen, dabei fehlt jedes Jahr aufs Neue die entscheidende Konkretion der Befreiung, um die es angeblich geht. Fünftens. Wer wurde am 8. Mai 1945 eigentlich befreit? Für wen war das ein Tag der Befreiung? Und wer spricht am Tag der Befreiung für die Befreiten? Wer spricht für wen? Die Antwort zur ersten Frage, wer wurde am 8. Mai 1945 eigentlich befreit, ist nur für eine einzige Kategorie von Leuten eindeutig. Und es ist eine Kategorie von damals. Wir können sie weder korrigieren noch umdeuten, und das ist gut so. Befreit wurden die Gefangenen und Verschleppten des Deutschen Reiches und vor allem Lagerinsassen und Zwangsarbeiter. Mit der Kapitulation waren sie frei, denn das Reich existierte nicht mehr, in dessen Gefangenschaft sie vorher agieren und die Herrschaft der Deutschen erdulden mussten. In ihrem neuen Status unterstanden sie jetzt den Besatzungsmächten und ihren Behörden und nicht mehr den Deutschen oder deutschen Organisationen. Niemand sonst wurde in diesem ebenso existenziellen wie juristischen Sinne befreit. Allzu viele wurden befreit, um später in neuer Knechtschaft zu leben. Auch das sollte nicht vergessen sein. Aber der 8. Mai war auch für sie ein Tag der Befreiung. Im Übrigen erhielten die Befreiten des 8. Mai ein Kürzel, um genau diesen Umstand zu kodifizieren: die Befreiung aus der Gefangenschaft des Deutschen Reichs. Dass das Deutsche Reich untergehen musste, damit sie leben konnten. Sie hießen D.P. Ruth Klüger schreibt in ihren Erinnerungen, das Kürzel bedeutete Displaced Persons, also die Befreiten, einst Verschleppten, die entweder zurück nach Hause oder heimatlos, wie wir, auswandern wollten. Befreiung hieß, dass man nicht am richtigen Ort war und dass es unter Umständen gar keinen richtigen Ort für die jeweilige Person gab. Die Unschärfe zwischen hier und anderswo, aber wo genau und mit welchen Plänen, in welchem zeitlichen Rahmen, blieb oft genug vorläufig oder unklar. Dieser Ort, diese Heimatlosigkeit, diese räumliche und zeitliche Irritation und Latenz, dieser Modus vivendi waren das Signum der Befreiung. Im strikten Sinn des Jahres 1945 waren die einzigen, die überall und im eigentlichen Sinn des Wortes befreit wurden, die Gefangenen. Die Befreiten, einst Verschleppten, die zu Displaced Persons wurden, und sie waren in überwältigender Mehrheit keine Deutschen oder waren vom Deutschen Reich nicht als Deutsche behandelt worden. Für alle anderen war der 8. Mai vielleicht eine Befreiung von Krieg, militärischer Disziplin und Bedrohung, politischer Bevormundung und Todesdrohung und vor allem vor dem Verbot, ohne Anweisung von oben zu kapitulieren, der letzten Todesdrohung an alle Deutschen. Aber es war keine Befreiung. Es gab keine allgemeine Befreiung. Und es gab auch kein allgemeines Gefühl der Befreiung, erst recht nicht in den Wochen danach. Je mehr wir den 8. Mai 1945 mit den Augen einer Displaced Person sehen lernen, ist die Gefahr vorüber? Wo sind die Mörder geblieben? Wer sind meine Schicksalsgenossen? Wo sind meine Verwandten geblieben? Wie gefährlich sind die Deutschen, denen ich begegne, für mein Überleben? Desto mehr verstehen wir vom Tag der Befreiung, angefangen bei der Befreiung von althergebrachten Illusionen. Ruth Klügers Erinnerungsbuch »Weiter leben« schildert und kommentiert unterschiedliche didaktische Situationen, in denen diese Fragen in den Mittelpunkt rückten. Die Deutschen konnten und wollten sich nicht selbst befreien. Der letzte Wehrmachtsbericht der Heeresleitung unter Dönitz hält das unmissverständlich fest. Er bescheinigt der militärischen Front, bis zum Ende tapfer und ehrenvoll gekämpft zu haben. Und er bescheinigt der Heimatfront, bis zum Ende loyal geblieben zu sein. Anders als 1918-19 wollten Dönitz und Konsorten damit sagen, aber diese Zertifizierung der Heimatfront hatte einen klaren technischen Sinn. Seit dem 20. Juli 1944 gab es keine Aufstände, keine Rebellion, keine kollektive Befehlsverweigerung, nichts. Die Gespräche der Deutschen kreisten bis zum letzten Moment darum, ob sie noch an Hitler und den Endsieg glauben sollten oder nicht. Die Deutschen diskutierten untereinander in den letzten Kriegstagen allem Anschein nach vor allem ihre Frömmigkeit, ihren Wunderglauben. So berichtet es Viktor Klemperer, der das Pech hatte, in den letzten süddeutschen Enklaven des Deutschen Reichs ausharren zu müssen, bis die Front endlich über ihn und seine Frau hinweggerollt war. Die einzigen Spurenelemente von deutscher Selbstbefreiung sind die weißen Fahnen, die mancherorts gehisst wurden, um das Bombardement von Dörfern und Städten zu beenden. Weiße Fahnen, die oft genug mit dem Leben bezahlt wurden. Der mörderische Apparat der Lager, die Todesmärsche, der Verwaltungsapparat, die militärische Kommandogewalt, die Erschießungen von Deserteuren und allen rechtschaffenen Bürgern, die kapitulieren wollten, die Einbürgerungsprozeduren der SS, mit denen bis zum Ende des Krieges 6 Millionen Deutsche aus dem Osten als Staatsbürger anerkannt wurden. Grundlage des Einbürgerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Die imperialistische und bereits damals postkoloniale Voraussetzung der Volksangehörigkeit. Alles blieb bis zum Ende intakt. Auch nach der Kapitulation wurden noch einige Todesurteile gegen Deserteure vollstreckt, denn was vor dem 8. Mai rechtens war, konnte jetzt kein Unrecht geworden sein. Man kann es Fanatismus nennen, man kann es Verblendung nennen, ich nenne es Frömmigkeit. Denn die Symptome der betreffenden Gläubigkeit glichen denen religiöser Glaubensbereitschaft. Ein anderes und noch peinlicheres Wort wäre daher Inbrunst. Der Lesebuchsatz lautet: Mit wahrhaft teuflischer Inbrünstigkeit glaubten viele Deutsche bis zum 8. Mai 1945 an einen Endsieg. Und gleich danach entstanden die Lebenslügen von der sauberen Wehrmacht, der inneren Emigration, der durchgängigen Unbescholtenheit akademischer Eliten und andere Maskierungen. Es gibt keine Generation der deutschen Geschichte, die so sorgfältig und konsistent gelogen haben wie die des damaligen Bundespräsidenten und seines Vaters und die so hartnäckig an ihren Verdrängungen festhielten, um gar nicht erst lügen zu müssen, bis sie selbst das glaubten, was in ihren Memoiren stand. Und leider gilt das auch für den Bundespräsidenten selbst, wie der Historiker Christian Gerlach festgestellt hat, und seinen Glauben an eine unbescholtene Elite des Widerstands. Es gab sie nicht, zumindest nicht in der Wehrmacht. Die Befreiung erfolgte von außen, auch dort, wo, wie in Buchenwald, die Gefangenen zum Aufstand übergingen, und um ihre Henker und Aufseher an der Flucht zu hindern. Das kann man feiern und sollte man feiern. Aber selbst das war eine seltene Ausnahme. Im Grunde sprechen alle unsere Repräsentanten am 8. Mai ins Leere, wenn sie vom Tag der Befreiung sprechen. Für die Displaced Persons können sie nicht sprechen. Und die Displaced Persons sprechen nicht für sie oder für uns. Die Deutschen können nicht für die Displaced Persons von damals sprechen. Sie konnten es weder damals noch danach. Und eine Displaced Person hatte andere Sorgen, als für Deutschland zu sprechen. Der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung in der Tat. Aber befreit wurden keine Deutschen. Und die Befreier waren, bis auf die wenigen Ausnahmen von einigen wenigen Soldaten, die mit den Besatzungsarmeen zurückkehrten, um die Welt von uns zu befreien, keine Deutschen. Sechstens. Warum ist das so wichtig? Wofür steht das Kürzel Displaced Person im Kontext seiner Entstehung. Ich komme auf die am 8. Mai 1945 von so vielen Bewohnern dieser Erde herbeigesehnte Entkolonisierung zurück. Der Nationalsozialismus war durch seinen Angriffskrieg endgültig zum Imperialismus geworden. Sein Ziel war die Kolonisierung des Ostens und die Herrschaft über die Welt. Wie Peter Frankopan in seinem Buch über die Seidenstraße schreibt, war der deutsche Angriffskrieg im Osten die grausamste Kolonisierungskampagne der Weltgeschichte. So viel zur vielbeschworenen Aufgabe eines Vergleichs von Kolonialismus und Nationalsozialismus. Das Bindeglied und der Rahmen aller seiner mörderischen Aktivitäten war die Germanisierung Deutschlands, Europas und der Welt. Und das war ein rassistisches Leitbild, in das sich alles einfügte, was Nationalsozialisten anstrebten. Kriegsführung und Behandlung der jeweiligen Zivilbevölkerung waren für die Nationalsozialisten zuerst und zuletzt Rassenpolitik. Ein nationalsozialistischer Imperialismus war ein völkischer Imperialismus. Darin war er welthistorisch einmalig, aber nicht ganz einmalig, denn auch demokratische Siedlerkolonien besaßen unter bestimmten Bedingungen verwandte und von Hitler zum Vergleich herangezogene mörderisch-rassistische Grenzzonen der Arbeitssklaverei und der Extermination. Es gibt in der Politik der Nationalsozialisten nach dem Angriff auf die Sowjetunion keinen Widerspruch zwischen Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus. Alle drei waren jeweils füreinander Mittel und Zweck. Die Rassenpolitik war die gemeinsame Basis der vielfältigen Ermächtigung zum Mord. Der Nationalstaat, die neue Staatenordnung, das Volk, die Nation, das Reich. Alle diese Größen wurden im Schmelztiegel der sozialdarwinistischen Rassifizierung des Konflikts und alle im Laufe des Weltkriegs noch auftretenden Konflikte und Vorhaben nachrangig. Die Germanisierung Osteuropas war die Lizenz für ein schier unendliches Spektrum von Kriegsverbrechen. Egal wie sehr die Opfergruppen nach dem Krieg durch ihre Fürsprecher und durch ihre staatliche Behandlung auseinanderdividiert wurden, ihre Ermordung und Verfolgung geschah aus einem einheitlichen rassistischen Denken und Handeln heraus, das sich nacheinander auf die systematische Ausmerzung alles dessen richtete, was der erwünschten Germanisierung zuwiderlief, gegen Juden, Sinti und Roma, Behinderte, Homosexuelle, durch Zwangssterilisierung, Kastration, Abtreibung, Euthanasie, Deportation, Aushungern, Industrialisierung des Mordens, Erschießungen, die Germanisierung verschleppter Kinder und immer wieder auch Zwangsarbeit und gezieltes Verhungern lassen. Alles das war Rassenpolitik und entsprang einem systematischen Impetus, der in den Zielen und Mitteln der Judenvernichtung kulminierte. Wo waren die Deutschen in diesem Geschehen? Wo war das deutsche Volk? Lutz Raphael schreibt zusammenfassend: Das Attentat und die gescheiterte Verschwörung des 20. Juli 1944 waren keineswegs populär. Die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung löste sich erst angesichts des hereinbrechenden Chaos von Bombenkrieg, zunehmendem Terror des Regimes und den nun erst an Deutschland heranrückenden Fronten von der Bindung an die Führerdiktatur. Der totale Krieg ergriff also die deutsche später als die britische oder die sowjetische Gesellschaft. Aber es fehlte gerade in der Phase der Blitzkriege und der raschen Expansion nicht an effektiver Unterstützung und Mobilisierung der deutschen Gesellschaft für die Ziele des NS-Regimes. Das imperiale Programm fand einhellige Unterstützung, nicht zuletzt, weil es den verletzten Nationalstolz von 1918 befriedigte und die besten Zeiten deutscher Weltgeltung vor 1914 zu übertreffen schien. Die rassistische Herrschaftsvision gegenüber den östlichen Nachbarvölkern fiel auf fruchtbaren Boden. Jedenfalls löste die imperiale Gewaltpolitik im Osten keine Massenproteste oder moralische Ablehnung in breiten Bevölkerungskreisen aus. In der Behandlung der über 7,6 Millionen Fremd- und Zwangsarbeiter im Deutschen Reich zeigte sich eine reibungslos funktionierende rassistische Volksgemeinschaft, in der viele Deutsche gerne die ihr angebotene Herrenrolle übernahmen. Die Deutschen gingen gerne in ihren Rollen als Imperialisten und Kolonialisten auf. Eine reibungslos funktionierende rassistische Volksgemeinschaft versprach ihren Angehörigen einen ständigen sozialen, das heißt sozialdarwinistischen Aufstieg. Nur auf dieser Basis konnte die Vernichtung der europäischen Juden in Angriff genommen werden. Das Morden geschah bürokratisch, aber spontan organisiert, zugleich kooperativ und improvisiert, in der Konkurrenz von Tätergruppen und durch die Eroberung privilegierter Zugriffsrechte, dezentral koordiniert und dadurch besonders effektiv. Die entsprechenden Passagen der Rede Weizsäckers zur Einschätzung der Täterschaft waren damals nicht auf dem neuesten Stand und sind längst widerlegt. Christian Gerlach fasst zusammen. Ältere Vorstellungen, dass die meisten an Massengewalt beteiligten Deutschen bloß Befehle befolgten, Vorstellungen, die entweder auf Annahmen über einen angeblich autoritär geprägten deutschen Volkscharakter oder die angebliche Furcht vor der Befehlsverweigerung beruhten, sind heute überholt. In Wirklichkeit besagte § 47 des deutschen Militärstrafgesetzbuches, das auch für die Wehrmachtsgefolge wie Polizeibataillone und andere an Massengewalt beteiligte Einheiten galt, dass untere Ränge selbst juristisch verantwortlich waren, wenn sie auf Befehl eine kriminelle Handlung ausführten. Soweit Gerlach. Niemand wurde bestraft, weil er sich solchen Befehlen entzog. Und insbesondere die SS ermöglichte im Fall von Nervenzusammenbrüchen bereitwillig Erholungsurlaub. Die Freiwilligkeit der Kooperation war das entscheidende Merkmal der Beteiligung am Massenmord. Die Idee einer deutschen Kollektivschuld wurde nach dem Krieg vor allem deshalb so vehement abgelehnt, weil sie der Wahrheit so nahe kam, wie es ein so unscharfer Begriff nur eben konnte. Es gab nichts als freiwillige und kollektive Zusammenschlüsse zum Zweck des Mordens und, wie bereits Hilberg in seinem Pionierwerk zur Ermordung der europäischen Juden festhielt, unterschied sich die Vernichtungsmaschinerie nicht grundlegend von dem deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt. Der Unterschied war lediglich ein funktioneller. Die Vernichtungsmaschine war in der Tat nichts anderes als eine besondere Rolle der organisierten Gesellschaft. Hilberg. In den Worten Christian Gerlachs: Deutsche Verfolger konnten ihre individuellen Beiträge zur Verfolgung durch den Staatsapparat oder Parteiorganisationen leisten, statt sie umgehen zu müssen. Der Grund war ihre relative Handlungsfreiheit, besonders in den deutsch besetzten und annektierten Gebieten, obwohl Deutschland eine Diktatur war. Exekutive Autorität blieb vergleichsweise unbehindert durch Gerichte, Presse, politische Opposition und staatliche Aufsicht. In diesem Kontext verlieh die Führung selbst unteren Beamten, militärischen Dienststellen und SS- und Polizeikräften politische Macht. Bei ihrem Streben nach dem, was sie als das Beste für Deutschland ansahen, wandten sich deutsche Funktionäre verschiedenster Institutionen gegen Juden aus politischen Motiven, die sich mit den Bildern der minderwertigen oder gefährlichen Juden verbanden. Wenn sie zum Massenmord drängten, handelten diese Funktionsträger nicht gegen den Willen der Regierung, außer in Fällen lokaler Streitigkeiten darum, ob man jüdische Arbeiter vorläufig am Leben lassen solle. Soweit Christian Gerlach. Wer die Welt der Germanisierung und ihrer Zwangsarbeit in einem der zahllosen Lager und Vollzugsanstalten des Deutschen Reiches überlebt hatte, aber auch in den Fabriken und anderen Zwangsarbeitsstätten des Reichs, in den Konzentrationslagern und Vernichtungslagern, war eine Displaced Person. Diese Kategorie vereint alle Verschleppten, jetzt Befreiten, von den Zwangsarbeitern in der deutschen Provinz bis zu den befreiten Insassen der Vernichtungslager. Wir können von Glück sagen, dass es diese historisch gewordene Kategorie gibt, denn sie verlangt und verheißt einen realistischeren Blick auf den deutschen 8. Mai und das ebenso ubiquitäre wie deprimierende Ausbleiben eines Gefühls von Befreiung unter den kapitulierenden Deutschen, ein Ausbleiben, das diesen Tag so eigentümlich auszeichnete. Die Herrenrasse konkretisierte sich zu Hause im ganz banalen Alltag einer selbstverständlich akzeptierten Kastenordnung. Das war das deutsche Komplement dieser Kategorie vor dem 8. Mai. Ab dem 8. Mai funktionierte nichts mehr wie zuvor, denn die Welt der Arbeitssklaverei, der Zwangsarbeit brach am 8. Mai zusammen. Und mit ihr waren der deutsche Imperialismus und Kolonialismus auf einen Schlag Geschichte geworden. Auf einmal hatten die Deutschen als Herrenrasse abgedankt und ausgedient, waren aus der Gunst des Schicksals herausgefallen. Auch die Kastenordnung war nicht mehr existent. Kein Wunder also, dass es sich von da an, wenn man den Berichten auswärtiger Beobachter trauen darf, vor allem in Selbstmitleid ergingen. Die reibungslos funktionierende rassistische Volksgemeinschaft war mit den Zwangsarbeitern fortgefallen. Später gab es kaum eine deutsche Familie, die keine rührenden Geschichten von den Zwangsarbeitern zu berichten wusste, die ihnen zur Hand gegangen waren. Es fällt Menschen leicht, sich an ihren Herrenstatus zu gewöhnen und schwer, diese aristokratischen Erfahrungen nach seinem Ende nicht zu vermissen. Die Selbstverständlichkeit, mit der deutschen Familien von ihrem Zusammenleben mit Zwangsarbeitern berichteten, stand in einem grellen Kontrast zum Unwillen, sich an ihre jüdischen Nachbarn und die Vorteile der Arisierung zu erinnern. Siebtens. Wird es der nächsten staatstragenden Rede gelingen, vom Tag der Befreiung für alle Deutschen zu sprechen und dabei die Verschleppten, jetzt Befreiten, Nichtdeutschen zu ignorieren, nach Beachtung der von mir zusammengefassten Tatsachen? Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe allein finden. Nein, das sollten wir nicht. Wir sollten andere Maßstäbe anlegen, vor allem an uns selbst. Die deutsche Kapitulation war die Geburtsurkunde der Displaced Persons. In diesem Moment waren sie überall, wo auch Deutsche waren. Wenn keiner von uns für die Displaced Persons von damals sprechen kann und keiner von ihnen in absehbarer Zeit für uns sprechen wird, gibt das zukünftigen Reden zum 8. Mai überhaupt eine Chance? Ja, aber nur, wenn man die Prämissen fallen lässt, dass wir unter uns bleiben und den Maßstab allein finden müssen. Wir waren nicht unter uns und nicht allein. Weder zu Hause noch auf den Straßen. Die Unterhaltung geschah auf Deutsch, auf Jiddisch, in den Sprachen der Besatzungsmächte und in Dutzenden anderer Sprachen. Dieser babylonische Aufbruch war die Sprache der Befreiung. Warum soll eine Rede zum 8. Mai weniger babylonisch sein? Die Städte und Bahnhöfe füllten sich mit Vertriebenen und mit Displaced Persons. In den Straßen, den Bahnhöfen, den Zügen, den Auffahrlagern, auf dem Schwarzmarkt, beim Besuch der Latrinen, liefen sie einander über den Weg. Die Deutschen, die ihren Herrenstatus und ihre Heimat verloren hatten. Die Rückkehrer, die Umsiedler und die Heimatverlorenen, die ihrer deutschen Gefangenschaft entronnen und von denen viele allem verlustig gegangen waren, was einmal Heimat hätte sein können. Dieses Zusammentreffen hat zu wenig Literatur und Bewusstsein hervorgebracht. Und daher herrschen bis heute falsche Vorstellungen von einer Stunde Null der Deutschen, statt von einem unaufhörlichen Stegreiftheater der radebrechenden Interaktion zwischen Deutsch und Babylonisch. Nur ein Grenzgänger zwischen Musik, Sprachwissenschaft und Literatur hat versucht, auf diese Situation mit einem angemessenen babylonischen Werk zu reagieren. Hans G. Helms mit Farm Arnisquau von 1959. Aber dieser Entwurf blieb innerhalb der deutschen Literatur eine unbekannte Ausnahme. Auch die deutsche Literatur ist meist so geschrieben, als seien die Deutschen die ganze Zeit unter sich geblieben und die Displaced Persons auch. Aber so war es nicht. Schon bei der Flucht nicht. Wiederum Ruth Klüger. Es war die Zeit, als sich die Häuser leerten und die Straßen füllten in jenen Grenzgebieten von der früheren DDR und dem heutigen Polen. Liebe Freunde, Manche von euch kennen diese Straßen, auch ihr als Kinder auf der Flucht, und erinnert euch nicht gerade mit Freude daran. Wir wurden von eurem Flüchtlingsstrom mitgeschwemmt und folgten den Heimatlosen, denen ihr eigenes Elend im Hals saß und die nicht mehr voll Misstrauen fragten, wo der andere herkam. Ihr trauertet um das, was ihr hinter euch gelassen, besonders, dass ihr die Heimat verloren hattet. Wir waren glücklich, die Stätten unserer Gefangenschaft hinter uns gelassen und so viel gewonnen zu haben, nämlich das Recht zu entscheiden, wohin man den Fuß setzt. Hier ist ein Schnittpunkt, hier haben sich unsere Wege gekreuzt, hier bieten sich auch Vergleiche an, die nicht nur Unterschiede sind. Zu den Gemeinsamkeiten gehört zum Beispiel die Erinnerung an den freundlich nährenden Geschmack der Rübe, die Wrucke heißt und die für manche von euch wie für mich den Duft der Sättigung schlechthin behalten kann. Unter dem landesüblichen Namen Steckrübe ist sie heute in Westdeutschland zum Viehfutter erniedrigt worden. Doch eine kleine Gemeinde von Menschen in Göttingen, zu denen ich mich zähle, weiß noch, dass die Steckrübe eine ihrer Wohltaten halber geschmähte und verbannte und zu Unrecht verachtete Prinzessin ist. Und ehrt sie bei Tisch als Menschenretterin in finsteren Zeiten unter ihrem königlichen alten Namen Wrucke. Ich weiß, das kann nicht das Ende dieses Textes sein. Denn jeder Text dieser Art ist auch eine Rede pro domo und für den 8. Mai, sobald die Maske des Autors fällt. Wer das nicht erträgt, den bitte ich, den Text ab hier ruhen zu lassen. Das Weiterlesen geschieht auf eigene Gefahr. Man nennt es auch Triggerwarnung. Der Kern ist bitter. Die Ummantelung ist süß. Ich kenne Leute, die können keinen Rübenkrautaufstrich ausstehen, weil dies in der Nachkriegszeit jahrelang der einzige süße Brotaufstrich war, den sie erwarten durften. Kein Honig, keine Marmelade. Mit tiefer Abneigung blicken sie insbesondere auf eine gelbe Pappdose mit einem schwarzen, süßen, zähflüssigen Sud. Das scheint mir ein direktes Pendant der Wrucke zu sein, nur negativ belastet. Mit diesem Vergleich befinde ich mich allerdings umso tiefer in der Nachkriegszeit. Dabei schwebt mir ein Finale vor, das dem Ende von Schönbergs zweiter Kammersinfonie Paroli bieten soll, und zwar mit aktuellem Zeitbezug. Die rhetorische Regel lautet: mit Humor, egal welcher Verzweiflung und welchem literarischen Vorbild abgerungen, Deutschland, ein Wintermärchen, Deutsche auf der Flucht oder ein Königreich für eine Brücke. Kann man eine Rede eröffnen, aber man muss mit starken Gefühlen, mit Pathos, ohne Humor aufhören. Auch ich, Sohn einer vertriebenen Familie und einer Familie von Einheimischen, in dieser typischen Mischung von Glück und Unglück aufgewachsen, mit Erzählungen von Flucht und Vertreibung und mit heftigen und unversöhnlichen Wortgefechten unter Verwandten im Ohr, aber nur mit dem Klang dieser Gefechte im Ohr und ohne als Kind ein Wort vom Anlass des Streites zu verstehen, im Namen der unbefriedeten Toten und ihrer namenlosen Gräber, beuge mich meinem patriotischen und protestantischen Wunsch nach Pathos. Und wie viele andere Nachgeborene auch, dem Wunsch nach einem geborgten Pathos, das uns und mir nicht zusteht. Oder nur dann zusteht, wenn es uns explizit adressiert. Wenn wir es borgen dürfen. Wenn wir in unserem Elend nicht unter uns sind. Und nicht versuchen, die Sache mit uns allein abzumachen. Vertriebene waren keine Displaced Persons. Der Rechtsstatus der Vertriebenen war ein anderer, denn sie waren Deutsche und konnten Ansprüche an den sie auffangenden Staat und dessen Rechtsnachfolger erheben, angefangen bei den Besatzungsmächten, von denen die Vertreibungen verfügt worden waren. Vertriebene waren Fremde und sie waren unbeliebt, aber ihre Integration war beschlossene Sache. Sie waren deutsche Staatsangehörige und sie empfanden den 8. Mai 1945 nur selten als Tag der Befreiung. Kann eine Displaced Persons dennoch für uns sprechen, zu uns sprechen, für alle Vertriebenen dieser Erde und an alle Deutschen gerichtet? Es ist bereits geschehen. Im Januar 2016, als die Welt der Erinnerungskultur noch in Ordnung schien und sich auf ihrem Höhepunkt befand, beendete Ruth Klüger ihre Rede im Bundestag zur Befreiung von Auschwitz mit den Worten: Meine Damen und Herren, ich habe jetzt eine ganze Weile über moderne Versklavung als Zwangsarbeit in Nazi-Europa gesprochen und Beispiele aus dem Verdrängungsprozess zitiert, wie er im Nachkriegsdeutschland stattfand. Aber eine neue Generation, nein, zwei oder sogar drei Generationen sind seither hier aufgewachsen. Und dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen. Dank seiner geöffneten Grenzen und der Großherzigkeit, mit der sie die Flut von syrischen und anderen Flüchtlingen aufgenommen haben und noch aufnehmen. Ich bin eine von den vielen Außenstehenden, die von Verwunderung zur Bewunderung übergegangen sind. Das war der Hauptgrund, warum ich mit großer Freude Ihre Einladung angenommen und die Gelegenheit wahrgenommen habe, in diesem Rahmen, in Ihrer Hauptstadt, über die früheren Untaten sprechen zu dürfen, hier, wo ein gegensätzliches Vorbild entstanden ist und entsteht, mit dem bescheiden anmutenden und dabei heroischen Wahlwort: Wir schaffen das. Soweit Ruth Klüger. Das war damals, 2016, und ist noch nicht einmal 10 Jahre her. Hier sprach eine Displaced Person von 1945 für die damaligen und heutigen Displaced Persons und Vertriebenen. Wir schaffen das. Ich spüre Tränen der Wut in mir aufsteigen. Wenn ich an das denke, was seitdem mit diesem Land und diesem Land, in diesem Land, geschehen ist. Vor wenigen Monaten ging der Bürgerkrieg in Syrien ebenso überraschend wie ungeplant zu Ende. Es entstand ein kurzer Moment der Verblüffung. Es war ein Tag der Befreiung. Sofort erhoben sich Stimmen, die verlangten, dass alle syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge auszuweisen seien. Politiker wurden gefragt und erwogen den Fall, bis sich Gegenstimmen erhoben, die darauf hinwiesen, dass in einem solchen Fall das deutsche Gesundheitssystem zusammenbrechen würde und auch und gerade das in den neuen Bundesländern. Wir schaffen das. Damals schien es uns, als würde sich eine Tür öffnen. Aber es war nur das Geräusch der Tür, die sich für immer schloss. Für immer? Für eine unbekannt lange Zeit. Wir brauchen Geduld für mehr als 40 Jahre. Die Nachgeborenen werden wissen, wovon ich spreche. Besser als ich. So war es vor 40 Jahren und so ist es in 40 Jahren wieder. Wie nachsichtig werden die Nachgeborenen der Nachgeborenen mit uns sein? Die wahrsten Sätze in Richard von Weizsäckers Rede vom 8.5.1985 zum Tag der Befreiung lauteten damals wie heute und von Tag zu Tag klarer. Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser geworden. Wer war damals gemeint? Wer ist heute gemeint? Wer ist wir? Die Antwort lautet, egal welches wir, egal welches wir. Pro Domo.